und immer wieder. Ein Grund dafür ist auch, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit den Menschen dort, in der Wüste. Und was ein Bund ist, vielleicht ganz kurz, der Unterschied zwischen Bund und Vertrag ist: bei einem Vertrag, das schließe ich zum Beispiel mit einem Autohändler, ich möchte ein Auto kaufen, sagt er, gut, so und so viel Geld muss dafür zahlen, unterschreiben beide, ja, dann kann ich aber das Geld nicht aufbringen. Und weil ich meinen Teil dieses Vertrags nicht erbringen kann, muss der Vertragspartner auch seinen Teil nicht mehr erfüllen. Ist logisch. Der muss mir das Auto nicht geben, wenn ich nicht zahlen kann. Das heißt, der Vertrag wird aufgelöst. Bei einem Bund ist es nicht so. Selbst wenn der Partner, mit dem du einen Bund geschlossen hast, seinen Teil nicht erfüllt, bist du nicht automatisch von deiner Pflicht erlöst. Und vielleicht habt ihr ja auch schon mal vom Bund der Ehe gehört oder so, also diesen Ausdruck Bund der Ehe. Und das ist halt eben Sinn der Sache, dass man nicht sofort sagt, nö, du hast deinen Teil nicht erfüllt und bin ich halt weg. Das liegt halt eben auch in dem Punkt, dass man schließt einen Bund nicht, um etwas zu kaufen, sondern wenn man mit dieser Person, mit der man einen Bund schließt, auch eine Beziehung führt. Die Israeliten in Nehemia erkennen das, dass Gott treu gewesen ist, die ganze Zeit über, und eben seinen Teil des Bundes erfüllt. Und daraufhin reagieren sie. Das ist das, was wir uns heute ein bisschen mehr anschauen wollen. Ich lese ausgewählte Verse aus Kapitel 10. Und zwar Vers 1, Vers 29 und 30. Und wegen all dem verpflichten wir uns nun schriftlich. Auf der gesiegelten Schrift sollen die Namen unserer Vorsteher, unserer Leviten und Priester stehen. Auch das übrige Volk schloss sich der Verpflichtung an. Die restlichen Priester und Leviten, die Torwächter, Sänger und Tempelsklaven und alle, die sich von den nicht-israelitischen Völkern im Land getrennt hatten, um das Gesetz Gottes zu befolgen. Dazu ihre Frauen und alle von ihren Söhnen und Töchtern, die alt genug waren, die Vereinbarung zu verstehen. Zusammen mit ihren Vorstehern legten sie einen Eid ab, das Gesetz, das Gott durch Mose, sein Diener, gegeben hat, und alle Gebote, Vorschriften und Anweisungen Jahwes, unseres Herrn, zu befolgen. Weil sie erkannt haben, was Gott für sie getan hat, ja, haben sie Gott gelobt, sie haben ihn geehrt, sie haben Buße getan, dass sie eben nicht treu waren. Und sie bitten, ihm wieder treu zu sein. Und jetzt wollen sie wieder neu ihren Teil des Bundes erfüllen. Sie wollen nicht länger abseits von Gott leben, sondern wieder hineingehen in diesen Bund und wieder ihren Teil erfüllen. Doch was bedeutet das für uns? Wir leben in einer völlig anderen Zeit. Wir sind nicht mehr ein Volk, das verdrängt worden ist, das wieder zurück in die eine Stadt kommt, die verheißen ist, sondern wir leben halt eben heute 2020. Wir müssen keine Opfer mehr bringen, aber das liegt nicht daran, dass wir einfach so fortschrittlich sind und wissen, dass es eigentlich gar nichts bringt, sondern es liegt daran, dass wir in einem neuen Bund leben. Weil Jesus für uns gestorben ist, brauchen wir keine Opfer mehr bringen, zum Beispiel. Weil Jesus für uns gestorben ist, gelten viele von den Gesetzen, denen sich die Israeliten hier im Alten Testament verpflichtet haben, nicht mehr für uns. Er hat unsere Schuld getragen, Jesus Christus hat unsere Schuld getragen, und wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser anerkennen, dann sind wir gerettet. Na gut, dann ist ja alles paletti, dann kann ich runtergehen von der Kanzel und das war's für heute. Es läuft alles so weiter wie bisher, auch wenn ich mich entschuldigt habe, ich lebe mein Leben. Punkt. Das kann es ja auch nicht irgendwie sein, oder? Mir sind in der Vorbereitung auf diese Predigt zwei Dinge besonders wichtig geworden und die möchte ich mit euch teilen. Einmal Gottes Treue und zum anderen unsere Antwort auf seine Treue. Also erstens, Gottes Treue. Ich habe es eben schon mal gesagt, aber was genau ist denn Treue? Ich will es nur mal verdeutlichen. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann sage ich, ich will meinem Partner treu sein. Das bedeutet für mich, ihm die Wahrheit sagen, ihn nicht anlügen, gut über ihn reden, bei ihm bleiben, eben mich nicht mit irgendwelchen komischen Typen einlassen, sondern immer wieder zu ihm kommen. Das ist das eine. Die andere Seite von dieser Medaille ist aber auch, wenn mein Partner mir nicht treu ist, ihm trotzdem treu zu sein. Wenn er mich anlügt, ihm trotzdem zu vergeben. Wenn er mich anklagt, zu sagen, gut, ich vergebe dir. Wenn er mich betrogen hat, ihn nicht verlassen. Das ist ziemlich heftig, aber das ist treu sein. Und uns Menschen fällt es auch oft schwer und das ist auch irgendwo verständlich. Man ist verletzt. Mein Partner hat mich angelogen, er hat mich betrogen, er war mir in irgendeiner Art und Weise untreu. Und ich stehe dann da, bin verletzt. Soll ihn wieder annehmen? Soll ihn wieder lieben, wie vorher auch? Man neigt dazu, selber nicht mehr treu zu sein. Selber nicht mehr das zu tun, wozu man ja eigentlich sich verpflichtet hat, wo man gesagt hat, ja, ich will dir treu sein, aber dann? Das Faszinierende an der Treue Gottes, die in Nehemia 9 so beschrieben wird, ist, dass er den Israeliten gegenüber treu geblieben ist. Über Jahrhunderte. Immer wieder. Er hat sich nicht abgewandt, obwohl sie ständig, also wirklich immer wieder irgendwie im Dreck gewühlt haben, sich wieder von ihm abgekehrt und wieder weggegangen sind von ihm und nicht seinem Weg gefolgt sind, weil er hatte doch den Überblick, er wusste doch, was gut ist. Aber sie haben sich abgekehrt und immer wieder ist er ihnen nachgelaufen. Immer wieder hat er sie aufgenommen. Immer wieder. Und das ist so berührend, finde ich. Es ist nämlich nicht so, als ob das an Gott einfach so vorbeigehen würde. Natürlich juckt es ihn, natürlich verletzt es ihn, wenn wir sündigen, wenn wir eben nicht ihn an erste Stelle stellen, wenn wir jemand anderes mehr lieben, etwas anderes mehr lieben als ihn, Besitztum oder die eigene Fähigkeit, irgendwas toll zu machen oder was auch immer. Natürlich verletzt es ihn, wenn wir alles, was wir haben, auf etwas anderes richten als ihn, dann sind wir nämlich ihm untreu. Und das tut weh. In Jeremia 31 sagt Gott, dass es ihm das Herz bricht zu sehen, was seine Menschen tun, sein Volk tut. Es bricht ihm das Herz, dass das ja eigentlich auch Konsequenzen haben muss. Und er sagt, ich muss Erbarmen mit ihnen haben. Er kann nicht anders. Weil er sie liebt, kann er nicht anders, als ihnen ja zu vergeben, Erbarmen entgegenzubringen, obwohl es ihn verletzt. Mit anderen Worten, Gott führt Beziehung mit uns. Wim hat es eben schon einmal gesagt, er hat Beziehung geführt mit dem Volk Israel und er führt auch heute noch Beziehung mit uns. Auch wenn wir jetzt in einem anderen Bund leben. Wir haben immer noch diese Beziehung mit Gott, auch wenn wir andere Voraussetzungen haben dafür. Das bedeutet, es verletzt ihn auch heute noch, wenn wir sündigen. Und niemand in diesem Raum kann ernsthaft behaupten, er sei ohne Sünde. Er ist Christ und sündige nicht mehr. Das streben wir an, aber wir sündigen natürlich. Wir beschimpfen jemand anderen, werden wütend und vergessen die Nächstenliebe völlig, zum Beispiel. Gott sei Dank liebt er uns trotzdem. Gott sei Dank hört der Bund nicht auf. Gott sei Dank bleibt seine Treue in meinem Leben präsent. Gott sei Dank darf ich wieder zu ihm kommen und wieder bei ihm Trost finden, wieder bei ihm zur Ruhe kommen. Seine Treue bleibt bestehen. Doch jetzt kommen wir zum zweiten Punkt meiner Predigt. Welche Auswirkungen kann diese Treue Gottes für mein Leben haben? Was kann unsere Antwort auf diese Treue Gottes sein, der uns ja immer wieder annimmt, egal was wir tun? Wir könnten es natürlich auch als Freibrief verstehen, ne? Ja, mir ist vergeben, ich habe Jesus anerkannt als meinen Retter und Herrn, dann kann ich ja jedes Mal wieder den gleichen Dreck verzapfen. Ich kann ja jedes Mal wieder auf der gleichen Person rumhacken. Ich kann ja jedes Mal wieder mir selber so sehr schaden, dass ich mich danach schlecht fühle. Ich kann ja jedes Mal weitermachen, so wie vorher auch. Sündigen eben, weil mir ist ja vergeben und am Ende bin ich im Himmel. Und vielleicht habe ich bis dahin halt eben auch noch ein bisschen Spaß, auch wenn es Gott eigentlich gar nicht so gefällt. Vielleicht ist es ein bisschen überspitzt. Aber ich kannte früher gar nicht so sehr Buße, also dieses Buße-Tun. Ich dachte immer, das ist so ein, ja, man entschuldigt sich halt, wenn man jemanden angerempelt hat, weil das ist höflich. Und ich bin katholisch aufgewachsen. Das heißt, ich bin dann mal beim Kommunionsunterricht auch mal zur Buße gegangen. Und dann hatte ich aber vergessen, mich vorzubereiten. Und dann sagten, ja, hast du dir denn was überlegt, wofür du Buße tust? Und ich war 9 Jahre alt. Keine Ahnung, wofür man Buße tun kann. Und dann bin ich da reingegangen, bin erstmal am Raum vorbeigelaufen, saß dann da beim Priester in so einem schönen Raum. Und dann habe ich mich, glaube ich, entschuldigt, dass ich ein Mäppchen runtergeschmissen habe oder so. Und ich habe aber gar nicht verstanden, warum das denn so wichtig ist. Und auch wenn wir verstehen, warum es wichtig ist, Buße zu tun, auch wenn wir verstehen, dass wir etwas falsch gemacht haben und dass es gut ist, zu sagen, hey, es tut mir leid, auch ihm Gott gegenüber zu sagen, es tut mir leid, weil ich habe dich verletzt, ich habe etwas getan, was nicht gut ist, dann ist das zwar ein Turning Point, aber es muss weitergehen. Es darf nicht bei der Buße aufhören, oder? Schauen wir nochmal auf Nehemia 10. Ich habe es eben schon einmal gesagt, die Israeliten wollen nicht so weitermachen wie vorher. Sie wollen etwas ändern. Ich meine, das wäre bequemer, einfach weiterzuleben, weil Gott ist ja treu, aber weil Gott ihnen treu gewesen ist in all dem, wollen sie ihren Teil des Bundes wieder nachkommen. In Kapitel 10 passiert nämlich Folgendes, sie halten schriftlich fest, dass sie wieder eben das tun wollen, was in Gottes Gesetz steht. Und es ist so ein feierliches Dokument, könnte man sagen. Es unterschreiben die wichtigen Menschen des Volkes nochmal so immer schön untereinander, in Gruppen sortiert. Das sind die ganzen Namen, die da stehen. Dann kommt aber auch noch dazu, dass jeder, auch die Menschen, die nicht unterschreiben, einen Eid ablegen. Sagen, ich persönlich, ich für mich, will mich verpflichten, wieder so zu leben, wie es im Gesetz steht. Also nicht nur die Oberen im Volk Israel sagen so, wir leben jetzt alle wieder danach. Das könnte man vielleicht denken, aber ebenso ist es nicht, sondern jeder Einzelne sagt, okay, ich will etwas ändern. Ich will eben nicht mehr am Sabbat arbeiten. Ich will meine Kinder nicht an fremde Völker verheiraten, um das immer so salopp auszudrücken, was halt damals auch irgendwo wichtig war, dass es innerhalb des Stammes blieb. Wir wollen so leben, wie Gott es möchte. Ich glaube, dass es auch bei uns Christen eben nicht nur bei der Buße bleiben sollte. Dass wir nicht damit aufhören sollten, zu sagen, okay, ich habe mich entschuldigt, dann ist ja alles gut, dann kann ich wieder dahin gehen, wo ich eben war. Ja, Gott liebt uns. Und ja, er ist treu. Und wenn ich Jesus anerkannt habe, dann habe ich das ewige Leben. Und das ist wunderschön und es bleibt. Das kann mir keiner mehr nehmen. Keine Sünde, ich kann es mir selbst nicht mehr nehmen. Aber gehen wir nochmal zurück ins Beispiel der Beziehung. Jetzt bin ich meinem Partner untreu. Ich verletze ihn alle Nase lang und entschuldige mich vielleicht zwischendurch mal und mache wieder genau das Gleiche. Okay, mein Partner ist mir treu, aber warum bin ich dann mit ihm zusammen, wenn ich ihn ständig nur verletzen will? Ich will ihn doch auch lieben. Ich will doch auch etwas Gutes für ihn tun. Ich will ihm doch auch irgendwo treu sein. Und wenn wir eine Beziehung mit Gott führen, dann geht es auch darum, dass auch wir Gott treu sind, dass auch wir versuchen, Gott treu zu sein. Denn Beziehung ist beidseitig, ist nicht nur eine Seite. Beziehung geht nicht nur von einem aus. sondern es betrifft beide Partner, beide Seiten, Gott und uns. Gott tut es weh, wenn ihr Besitz wichtiger ist als er. Es bricht ihm das Herz, wenn du nicht mehr ihm vertraust, sondern deine Sicherheit irgendwo in der Welt suchst. Es ändert sich nichts daran, dass du zu ihm schreien kannst, wenn es dir schlecht geht. Es ändert sich nichts daran, dass du ihn anrufen kannst, wenn du in Not bist. Aber das kann doch nicht alles sein. Du musst nicht in deinen alten Verhaltensweisen bleiben. Du musst nicht deiner Sünde ständig nachgehen. Du darfst dich entwickeln. Du darfst deine Verhaltensmuster ändern. Du darfst herauswachsen. Du darfst lernen, so zu leben, wie es Gott gefällt. So zu leben, ja, wie Jesus uns das vorgemacht hat. Und weil er uns liebt, ist das Leben, das ihm gefällt, auch gut für uns. Also es lohnt sich, so zu leben, wie Gott das möchte. Auch wenn es Überwindung kostet. Auch wenn wir Gewohntes hinter uns lassen. Auch wenn, ja, die Komfortzone dann halt irgendwie da hinten ist und nicht mehr da, wo wir stehen. Manchmal braucht es auch Zeit. Ich sage nicht, du musst jetzt von heute auf morgen alles ändern. Das ist unmöglich und das braucht man auch nicht. Ich sage nicht, dass du von jetzt auf gleich alles Schlechte ablegen musst. Ich sage, dass es gut ist, Schritt für Schritt zu wachsen und sich zu trauen, zu sagen, okay, das, was ich da mache, ist nicht gut, ich versuche was anderes. Und das eben auch im Gebet zu begleiten, sage ich jetzt mal, oder festzumachen. Ich will dich nicht überfordern, bitte fühl dich von mir nicht unter Druck gesetzt. Und Gott will das auch nicht und er wird dich auch nicht überfordern. Wenn ich sage, ich will was ändern, dann ändere ich nicht irgendwas Wahlloses. Sondern ich mache etwas, was irgendwie schon, wo ich gemerkt habe, okay, das tut mir nicht gut. Ein Beispiel, als ich mein Studium angefangen habe, habe ich immer bis spät in die Nacht halt Uni-Sachen gemacht. Also gearbeitet bis teilweise 4 Uhr morgens und dann um 7 Uhr wieder aus dem Bett, 8 Uhr in der Vorlesung. Läuft. Schlafmangel, zu viel Koffein, Energy Drinks. Ich war auch noch stolz drauf. Und das hat sich 2 Jahre lang gezogen. Und ich habe irgendwann gemerkt, Alter, das ist doch nicht gut. Ich habe mir total Druck gemacht. Ich habe mich darüber definiert, dass ich die bin, die immer nachts arbeitet und dann trotzdem morgens fit in der Vorlesung sitzt. Ich habe mich darüber definiert, dass ich halt diejenige bin, die das irgendwie alles noch schnell hinkriegt und dann sogar auch gut. Ich habe meinem Körper nicht gut getan wegen dem Schlafmangel, den ich ihm angetan habe, den ganzen Koffeinzufuhr. Es tat mir einfach nicht gut. Und irgendwann habe ich das erkannt und irgendwann war mir klar, ach, oh Gott, das war ja voll doof. Es war überhaupt nicht gut, was ich da gemacht habe. Und dann habe ich mir jemanden geschnappt und gesagt, hey komm, ich möchte Buße tun dafür. Ich möchte mich bei Gott entschuldigen, dass ich das getan habe. Und dann habe ich das auch gemacht und dann wollte ich aber nicht dabei bleiben und sagen, ich mache jetzt weiter wie vorher, sondern ich habe zusammen mit demjenigen dann festgemacht, okay, was möchte ich jetzt aktiv ändern? Ich habe es in Gebet festgemacht. Ich habe gesagt, Gott, bitte hilf mir dabei. Ich habe mir 3 Sachen vorgenommen. Keine Energydrinks mehr, Kaffee nicht mehr, um wach zu bleiben, damit ich arbeiten kann, sondern einfach nur, weil es schmeckt. Und das dritte war, nicht mehr länger als 12 Uhr nachts arbeiten. Es war schon ein Fortschritt. Also auch wenn es immer noch spät ist und immer noch lang ist, war das schon ein guter Fortschritt zu sagen, okay, ich arbeite nicht mehr länger als 12. Und das hat am Anfang auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich habe dann meistens um 11:30 dann irgendwann mal Ende gemacht und Kaffee habe ich dann auch nur noch morgens getrunken, eine Zeit lang sogar sehr wenig Kaffee, jetzt ist es wieder mehr. Keine Energy Drinks mehr seitdem und ich merke, dass mir das gut tut, dass mir das hilft, dass ich besser arbeiten kann. Wobei ich sagen muss, dass es nicht immer durchgängig funktioniert. Vor 2 Wochen hatte ich ein Referat und da saß ich noch sehr lange in der Nacht dran, bevor ich dann das Referat halten durfte. Manchmal ist es also besser und manchmal eben weniger. Es braucht Zeit. Es ist nicht immer so, dass es von Anfang an ist. Und ich habe ja auch nicht irgendwie was genommen, was nicht greifbar ist, irgendwas Wahlloses, sondern ich habe gemerkt, okay, diese eine Sache ist gerade einfach doof. Da kann ich anfangen. Da kann ich anfangen, etwas zu ändern. Und ich erzähle dir das, um dich zu ermutigen. Du darfst immer wieder auf Gott zugehen. Du darfst immer wieder zu ihm zurückkommen. Egal, was du angestellt hast, egal, was du gemacht hast, auch wenn du dich gut fühlst, du darfst zu ihm kommen. Du darfst dich dazu entschließen, Gottes Liebe zu erwidern. Er ist dir nämlich treu. Und weil er dir treu ist, darfst du auch treu sein. Weil er dich liebt, kannst du auch lieben. Du hast die Möglichkeit, Schritt für Schritt vorzugehen. Du kannst Gott fragen, hey, was ist gerade dran? Gib mir so ein, zwei Sachen, was ist dran? Und du kannst ihn dabei, während du das machst und während du das versuchst umzusetzen, immer wieder um Hilfe bitten. Du musst es doch nicht alleine schaffen. Du kannst auch Menschen um Hilfe bitten, hey, kannst du mich dran erinnern? Oder so. Und ich glaube, dass Gott es gerne sieht, wenn wir anfangen, so zu leben, wie er es möchte. Und wenn wir ihn bitten, hey, sag mir doch, was läuft gerade falsch, was kann ich ändern, dass er uns das dann auch früher oder später sagen wird. Auf die eine oder andere Art und Weise. Mit einer Erkenntnis, oh, das ist ja gar nicht so gut. Zum Beispiel. Du darfst bei einem Thema anfangen und dich langsam vorarbeiten und immer mehr so werden, wie Jesus war. Ihn als Vorbild nehmen, ohne Druck. Aber du darfst anfangen. Das Anfangen, etwas zu ändern und Gottes Liebe, Gottes Treue so zu erwidern und ihn dafür zu ehren und ihm dafür zu danken, dass er dir treu gewesen ist. Denk dran, auch wenn du scheiterst, auch wenn du hinfällst, auch wenn es nicht direkt funktioniert, wenn es Zeit braucht, wenn du nicht direkt weißt, was du tun sollst, Gott ist treu. Heute, morgen und in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte dich ermutigen, jetzt in einer Minute Stille einfach mal zu überlegen, okay, Gott zu fragen, hey, was ist vielleicht dran? Mal das Gesagte nochmal zu überdenken, zu überlegen, okay, wo war Gott vielleicht in meinem Leben treu und wo möchte ich seine Treue erwidern? Anschließend wird die Band einsteigen mit ein paar Liedern.